glaubst du denn?
Was 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 glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Männer haben es schwer, nimmt's leicht, außen hart, innen ganz weich, werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist der Mann ein Mann? Wir sind's wieder. Was glaubst du denn? Wir sind
Jutta Lehnert, Theologin.
Und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und Jutta, ich habe diese Frage von Herbert Grönemeyer mitgebracht. Wann ist der Mann ein Mann? Weil mir aufgefallen ist, in der Bibel, in der Kirche, überall Männer, 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 Männer. Also, wann ist der Mann ein Mann? Ist vielleicht eine schwierige Frage, aber doch zum Rollenbild in der Bibel und in der Kirche. Steht das da so, dass das so sein muss?
Ich werde mich hüten, als Frau Männlichkeit zu definieren. Das ist ja auch schon immer falsch, wenn Männer Frauen Weiblichkeit definieren.
Aber es ist ein Konflikt über die Jahrhunderte hinweg.
Ja, der Eindruck ist völlig richtig. Die Bibel ist natürlich ein patriarchal geprägter Text.
Weil in dieser Zeit geschrieben?
Weil sie in einem patriarchalen Kontext geschrieben wurde, in einer patriarchal durchgeprägten Zeit und Gesellschaft, wovon wir ja heute auch nicht frei sind, ja. Und deshalb spielen natürlich in der Bibel und dann in Folge davon auch in der Kirche Männer die Hauptrolle. Aber so ganz einfach ist es nicht, denn in der Bibel finden wir auch anderes. Also es gibt auch Brüche mit dieser Männlichkeit, mit dieser patriarchalen Struktur.
Das ist nämlich jetzt genau meine Frage, oder deswegen kam ich auch drauf, weil es wird ja im Moment tatsächlich auch aktuell wieder sehr, sehr viel über Rollenbilder diskutiert. Und insofern einfach die Frage, gibt es denn in der Bibel ein Vorbild dafür, dass Männer in Herrschaft über Frauen oder also diese Dinge, ist es dadurch begründbar? Nein.
Nein, natürlich nicht. Also selbst die Übersetzung der Genesis-Texte, also Erschaffung von Mann und Frau, die sind längst entlarvt in ihrer falschen Übersetzung. Also es gibt keine theologisch begründete Vorherrschaft des Mannes, sondern das ist wirklich Zeitkontext oder gesellschaftliche Prägung. Also wenn wir nochmal kurz auf das Aktuelle zu sprechen kommen, es geht ja eher auch darum, was im Rahmen eines bestimmten Männlichkeitsbildes sich Männer herausnehmen, glauben herausnehmen zu können gegenüber Frauen oder überhaupt, welches Bild sie darauf weiterhin aufbauen. Das ist ja immer eine Frage von gesellschaftlicher Prägung. Das ist die eine Sache. Ich würde sogar sagen, die Welt hat ein Männerproblem. Also nicht alle Männer sind problematisch, aber wir haben schon ein Problem, dass wir Männer in Machtpositionen haben, die sich unendlich viel herausnehmen gegenüber anderen und die das zu Ungunsten der Gemeinschaft tun. Da brauche ich keine Namen zu nennen, weiß jeder, welche Männer da auf Posten, gewissen Posten gemeint sind, nicht wahr? Sogar Kriege dann bis hin zu Kriegsführung.
Und hätte das zum Beispiel jetzt eben in der Bibel, hätte Jesus mit diesen Machtpositionen gehadert oder sie sogar bekämpft?
Ja, also es gibt eine schöne Geschichte, an der kann man das sehr gut sehen, was Jesus davon hält. Jetzt muss ich aber gleich sagen, in einem bestimmten System ist es natürlich leichter für Männer, um Machtpositionen zu ringen, als für Frauen. Also man kann nicht sagen, jetzt Frauen sind in einem patriarchalen System automatisch die besseren Menschen. Nicht Frauen wird es einfach nur erschwert, bestimmte Positionen einnehmen zu können.
Sieht man ja auch, wenn sie zu Macht kommen, reagieren sie ja ganz genau.
Ja, müssen sie in dem System sich auch umbiegen. Also selbst wenn sie gute Absichten hatten und alles ganz anders machen wollten, kann es passieren, dass sie doch in eine Männlichkeitsrolle hineinrutschen. Nicht immer, es gibt auch andere Politiker.
Aber darum wollen wir genau diese Orientierung eben in der Heiligen Schrift auch finden.
Ja, also es gibt im Markus-Evangelium eine ich finde lustige Geschichte, obwohl sie bitter ernst ist. Also Jakobus und Philippus, Jesus ist mit den 12 unterwegs. Nein, es sind Jakobus und Johannes. Zwei dieser 12.
Warte mal, also der ist mit seiner Clique unterwegs.
Der ist mit seinen 12 Leuten unterwegs im Lande, so erzählt es Markus ja. Generell erzählt er ja die Jesus-Bewegung als Weg. Mhm. Nicht? Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs und es sind diesmal nur die 12, also die, wir wissen ja mittlerweile, dass auch die Frauen mit unterwegs waren. Aber hier schildert Markus eine Situation, wo nur die 12 Männer, sagen wir mal, mit ihm unterwegs sind. Und Jakobus und Johannes treten bei der Seite an Jesus so persönlich heran und sagen zu ihm, Meister, dürfen wir dich was fragen? Und dann sagt er, ja, worum geht's denn? Und dann sagen sie, wenn du in dein Reich kommst, also sie haben eine bestimmte Messias-Vorstellung, der Messias wird ein neues Reich errichten.
Und, also Jesus
und du wirst auf einem Thron sitzen, ja? Und dürfen wir, wirst du die besten Plätze, also rechts und links von dir sind die Mitregenten, ja, die, also die Außenminister oder Finanzminister oder so, ja. Dürfen wir, kriegen wir dann den Platz rechts und links neben dir?
Ja, Postengeschacher, würde ich sagen.
Ja, die, genau, also man könnte jetzt denken, oh, typisch Männer, da ist noch, schon jetzt geht's um einen Postengeschacherer, nicht? Und da ist Jesus ein bisschen konsterniert. Und als die 10, die dann mitlaufen, das so ein bisschen mitkriegen, werden die absolut sauer, ja? Also auf die 2, die schon die besseren Posten besetzen.
Ja, kann man
ja verstehen. Ja, ja, also wenn es mal, sagen wir mal, wenn wir die Wahl gewinnen, dann werde ich das, dieser Ministerposten, also dieses Postengeschachere geht unter ihnen los. Und da wird Jesus ganz ernst, also man könnte es bis dahin noch für so eine Verirrung halten, also wie kommen die auf so einen Quatsch, ja? Und da wird Jesus ganz ernst und sagt ihm ganz ernst, also wisst ihr denkt eigentlich wie alle Herrschenden. Wisst ihr nicht, guckt euch mal die Herrschenden dieser Welt an. Sie sitzen auf ihren Thronen und regieren die Völker mit Gewalt und knechten sie nieder im Krieg und mit Unterdrückung. Wisst ihr nicht, dass das die falsche, das ist nicht unsere Richtung. Bei euch und bei uns soll es ganz anders sein. Bei euch soll der Erste der Diener aller sein. Ja, also wir haben eine ganz andere Vorstellung von Macht, nämlich die Vorstellung, dass wir eine neue Menschlichkeit bilden, die auf diese gewalttätige Machtausübung, auf den Herrscherthron verzichten kann. Also das, wir üben hier etwas völlig Neues ein. Seid ihr dazu bereit? Zwischendurch fragt er nämlich, also seid ihr bereit, auch mit mir den ganzen Weg zu gehen? Der Weg führt ihn, er nennt das den Kelch ausdringen, das heißt, er sagt dann auch gleichzeitig, wer diesen Weg geht, geht keinen einfachen Weg. Der kann auch am Kreuz landen. Also das auf Macht zu verzichten, ist wirklich auf ein anderes Verständnis von Macht zu setzen, ist ein schwieriger Weg. Der ist nicht leicht. Seid ihr bereit, den überhaupt mitzugehen? Sie sagen dann so leichtfertig, ja. Und da merkt er, sie haben eine falsche Vorstellung. Er muss ihnen noch einmal sagen, was seine Bewegung ganz anderes will. Und das trichtert er ihnen ganz schön ein.
Hm. Puh, die ist ganz schön heavy, die Geschichte. Was können wir für heute daraus lernen? Wir haben gesagt, wann ist der Mann ein Mann? Also, weil wir haben diese Rollenbilder. Was bedeutet das dann heute? Also, dass wir eher den Menschen denken als überhaupt dieses Mann, Frau, Geschlechter. Letztendlich ist das alles irgendwo auch ein Stück weit Schubladendenken, sondern dass der Mensch für den Menschen solidarisch ist, dass der Mensch dem Menschen friedlich entgegen ist. Ist das so eine Richtung, die Jesus vielleicht gemeint hat?
Ja, es gehört dazu, dass zu Jesu Denkweise gehört, es soll überhaupt keine Herrschaft eines Menschen über den anderen geben. Also wenn sich das mit Männlichkeitsvorstellungen paart in einer patriarchalen Gesellschaft, wird es ja politisch gefährlich, ja, wie wir ja jetzt auch aktuell sehen. Sobald eine bestimmte Männlichkeitsvorstellung und ein Machtdenken zusammenkommen, dann kann es wirklich gefährlich sein. Das kann aber auch für Frauen gelten, nicht? Also ich sage jetzt nochmal, auch Frauen können in diese Fallen tappen, bestimmte Bilder für sich auszubringen und dann Herrschaft ausüben zu wollen über andere, nicht?
Genau,
und das
geht nämlich eigentlich
Jesus
um Macht.
Ab. Es geht um Macht, ja. Dass sie in unseren Gesellschaften oft männlich geprägt ist, hat natürlich mit dieser patriarchalen Grundorientierung zu tun. Aber Jesus sagt ganz eindeutig nochmal, ich sag's nochmal in einem Bild, mein Thron ist, ich sag's jetzt mal im Bild, der Berg der Seligpreisungen, ja? Und rechts und links von mir sitzen die Blinden und die Armen. Rechts und links von mir sitzen die Opfer der Geschichte. Ich bin kein Herrscher in eurem Sinne. Und ihr solltet gar nicht auf diese Spur kommen, das zu denken. Sondern wir wollen eine ganz andere Gesellschaftsordnung, die die Armen und die Kleinen wieder aus dem Staub erhebt, die sie bevorzugt. Und dann muss ich ja auf bestimmte Herrschafts- und auch Männlichkeitsbilder muss ich verzichten. Die funktionieren nicht in diesem System. Ich muss lernen, ein menschlicher Mensch zu sein. Und das gilt für Männer und Frauen gleicherweise.
Wenn ich für mich selber damit irgendwie versuche, zum Beispiel ein Vorbild zu wählen, an dem ich mich orientieren kann, würdest du denken, dass so etwas helfen kann? Weil das ist, diese Botschaft, finde ich, ist doch sehr komplex, sehr schwer.
Ich finde sie einfach. Ich muss wirklich wieder, ich finde nichts so einfach wie die Idee Jesu, eine menschliche, solidarische, gleichberechtigte Gesellschaftsformation zu bauen. Im Grunde genommen sind wir in der modernen Demokratie ja auch auf dieser Spur. Also eine gleichberechtigte, solidarische, menschliche Gesellschaft zu bauen. Nicht? Wir sind noch, natürlich noch weit davon entfernt, aber der Weg dahin, und ich finde den Weg einfach. Ich finde ihn einfach. Ich finde es gar nicht so kompliziert. Warum ist das so kompliziert? Was meinst du, ist daran kompliziert?
Naja, es ist an der Stelle zum Beispiel, du hast jetzt, als wir beim letzten Mal über Dankbarkeit sprachen, auch gesagt, wir leben zum Teil auf Kosten anderer.
Das also, ist so. Das ist, ich muss die Realitäten ja wahrnehmen. Die kann ich ja nicht ausblenden.
Genau.
Ne? Manchmal kann ich dieses Leben auf Kosten anderer verringern, indem ich schaue, was kaufe ich? Was bin ich bereit für eine Dienstleistung zu zahlen?
Also es gehört schon alles dazu.
Ja, natürlich.
Und da, finde ich, wird es ein bisschen kompliziert. Aber du hast schon recht,
Die Idee ist Grund so, einfach. Und ja, sie ist noch etwas. Sie ist grundvernünftig. Ja, in einer Welt, in der man Angst haben muss, dass die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt oder die Natur auf der Strecke bleibt, gibt es nichts Vernünftigeres als diese Idee einer menschengerechten und sensiblen Lebensweise. Also was kann vernünftiger sein?
Ja, das stimmt. Okay, also ich habe jetzt bis zum nächsten Mal ein bisschen was zu kauen. Vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Wir bleiben neugierig und haben einen echt spannenden Cliffhanger vor uns. Nämlich beim nächsten Mal geht es um die Auferstehung. Bleibe neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.